Ja, wir sind angekommen bei Hebräer Kapitel 4 ab Vers 14. Und wie wir ja schon in den vergangenen Predigten über den Hebräerbrief mitbekommen haben, geht es bei den Adressaten dieses Briefes darum, dass sie sich die Frage stellen, ob vielleicht das Judentum mit den ganzen Sitten und Gebräuchen und dem Priesterdienst des Alten Testamentes vielleicht doch eher die Lösung ist als Jesus Christus allein. Sie stellen sich die Frage oder werden auf die Probe gestellt mit der Frage, vielleicht lässt sich beides kombinieren oder vielleicht muss man beides kombinieren. Jesus und die Vorschriften des Alten Testamentes. Vielleicht ist das der einzige und der richtige Weg zum Himmel, zum Vater. Und der Schreiber des Hebräerbriefes nimmt sich dieser Frage sehr, sehr ausführlich an und liefert viele Argumente. Zum einen, die zeigen sollen, dass es durchaus richtig ist und dass es sich lohnt, Jesus Christus ganz allein zu folgen. Und in manchen Kapiteln geht er auch sehr stark darauf ein und zeigt, dass es absolut notwendig ist, sich ausschließlich auf Jesus Christus zu fokussieren, weil es keine Alternative gibt. Und wer etwas anderes versucht, einen anderen Weg versucht einzuschlagen, der wird das Ziel nicht erreichen. Das sagt er immer wieder mit großem Nachdruck. Ja, und heute geht es in Hebräer Kapitel 4 ab Vers 14 bis Kapitel 5 Vers 10 darum, dass er, der Schreiber, einen weiteren Grund liefert, warum es alternativlos richtig ist und sich lohnt, Jesus Christus nachzufolgen, ihn festzuhalten, allein an ihm festzuhalten. Und er führt hier den Punkt an oder den Vergleich an, wie es im Alten Bund bestellt war mit dem Hohepriester und wie Jesus Christus jetzt dieses Amt im Neuen Bund bekleidet und wie viel hervorragender Jesus Christus hier aufgestellt ist. Lasst uns diesen Text lesen. Ich lese aus der NGÜ. Hebräer Kapitel 4 ab Vers 14. Weil wir nun aber einen großen Hohenpriester haben, der den ganzen Himmel bis zum Thron Gottes durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, wollen wir entschlossen an unserem Bekenntnis zu ihm festhalten. Jesus ist ja nicht ein Hohepriester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er, genau wie wir, Versuchungen aller Art ausgesetzt. Allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Jetzt erklärt er, wer ein Hohepriester ist. Ein Hohepriester ist jemand, der aus dem Kreis seiner Mitmenschen herausgerufen und für seine Mitmenschen eingesetzt wird, mit dem Auftrag, vor Gott für sie einzutreten und für ihre Sünden Gaben und Opfer darzubringen. Er kann die verstehen, die aus Unwissenheit oder durch ein Versehen vom rechten Weg abkommen, denn er kennt die menschliche Schwachheit aus eigener Erfahrung. Allerdings muss er deshalb auch für seine eigenen Sünden Opfer darbringen und nicht nur für die des Volkes. Im Übrigen kann sich niemand eigenmächtig zum Hohepriester machen. Man muss von Gott zu dieser ehrenvollen Aufgabe berufen sein, wie es schon bei Aaron der Fall war. Genauso war es auch bei Christus. Er hat es sich nicht selbst angemaßt, Hohepriester zu werden. Vielmehr wurde ihm diese Würde von dem verliehen, der zu ihm gesagt hat, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. An einer anderen Stelle sagt Gott nämlich, du sollst für alle Zeiten Priester sein. Ein Priester von derselben priesterlichen Ordnung wie Melchisedek. Als Christus hier auf der Erde war, ein Mensch von Fleisch und Blut, hat er mit lautem Schreien und unter Tränen gebetet und zu dem gefleht, der ihn aus der Gewalt des Todes erhört. Allerdings blieb es selbst ihm, dem Sohn Gottes, nicht erspart, durch Leiden zu lernen, was es bedeutet, gehorsam zu sein. Doch jetzt, wo er durch sein Leiden vollkommen gemacht ist, kann er die retten, die ihm gehorsam sind. Ihm verdanken sie alle ihr ewiges Heil. Gott selbst hat ihn zum Hohepriester ernannt, zu einem Hohenpriester von derselben priesterlichen Ordnung wie Melchisedek. Soweit werden wir uns heute dem Text widmen. Und der Schreiber, der zeigt hier, wie wichtig es ist, einen hohen Priester zu haben. Und auf der anderen Seite zeigt er nicht nur die Wichtigkeit, sondern auch die Perfektion des hohen priesterlichen Dienstes von Jesus Christus. Er vergleicht den Dienst von Jesus mit dem Dienst von Aaron. In den Kapiteln davor hat er Jesus verglichen mit Mose, dem Propheten, mit den Engeln als Boten Gottes und hat hervorgehoben, dass Jesus der bessere Botschafter, der bessere Prophet ist, der viel, viel höhere Prophet und Abgesandte Gottes. Und jetzt vergleicht er ihn mit dem Aaron, der das Priesteramt innehatte, und zeigt auf diese Weise, wie im Alten Testament der ganze priesterliche Dienst, der ganze Opferdienst ein Schatten ist auf das, was Jesus Christus jetzt wirklich ist. Kannst du bitte mal diese eine Folie einblenden, die ich vorbereitet habe? Wir sehen hier ein Bild, bei dem Menschen abgebildet sind und Schatten von ihnen. So, wenn wir jetzt nun den Schatten sehen und der Schatten kommt an uns vorbei, dann wissen wir, oh, da kommt gleich einer oder da kommen gleich welche. Aber es ist noch alles sehr schemenhaft. Ich kann mich gut erinnern, als ich in der dritten Klasse war, dann sollten wir uns vor einen Scheinwerfer setzen und ein Klassenkamerad sollte unser Schattenbild auf ein Blatt Papier malen und dann ausschneiden. Und ich war sehr ärgerlich, weil bei mir stand irgendwie so ein Haar so seitlich und das hat er auch noch mit ausgeschnitten. Dann sah das ein bisschen so aus wie so ein Horn. Aber man konnte erkennen anhand der Gesichtsform, anhand der Nase, anhand des Mundes, der ist das. Und wir hatten nachher alle Klassenkameraden, alle Schüler so an der Wand hängen, diese Silhouetten oder diese Schattenbilder. Und wir konnten feststellen, wer das wohl ist. Der Schatten gibt uns schon sehr viel Information. Aber glaubt mir, der Schatten reicht uns nicht. Wir wollen die Realität sehen. Wir wollen den Menschen sehen, von dem der Schatten verursacht wurde. Und der Hebräerbriefschreiber zeigt das in verschiedenen Stellen im Brief, dass das Alte Testament ein Schatten ist auf Christus hin. Auf den Dienst von Jesus Christus. Und wir haben hier in der Tabelle, die ich abgebildet habe, ein paar Schatten, die eine Schlussfolgerung auf die Realität, auf die Wirklichkeit zulassen. Oder anders gesagt, die Wirklichkeit in Jesus Christus hat seinen Schatten im Alten Testament. Da ist zum Beispiel die Rede in der Stiftshütte von dem Leuchter, der dort steht, dem siebenarmigen Leuchter. In dem Bund Jesu wissen wir, wir brauchen keine Leuchter aufstellen, sondern Jesus selbst ist das Licht für uns. Wir lesen, sein Wort ist das Licht, das in die Welt kam. Er ist das Licht selbst, Jesus Christus. Dann lesen wir zum Beispiel im Alten Testament, dass ein Räucheraltar gebraucht wurde. Heute im Neuen Testament wissen wir, dass die Gebete, die von den Heiligen oder von den geheiligten Menschen aufsteigen zu Gott, dass das wie ein Räucherwerk ist, ein Wohlgeruch bei Gott. Ja, oder der Brandopferaltar, bei dem verschiedene Opfertiere dargebracht wurden, der ist heute auch nicht mehr vonnöten, sondern Wir haben das Kreuz von Golgatha, an dem das Opfer dargebracht wurde, das ein für alle Mal gilt. Aber dazu kommen wir in einem anderen Kapitel in Hebräer, auf die Eigenschaften des Opfers, was für ein wunderbares Opfer Jesus darstellt. Wie genial das ist. Es ist nur so, dass ich hier erwähnen kann, der Schatten war unvollkommen. Und das Wesen, die Realität, ist perfekt. Der Opferaltar, der Brandopferaltar im Alten Testament, oder andersrum gesagt, die Opfer, die dort auf dem Altar geopfert wurden, die waren fehlerhaft. Die waren nicht perfekt. Da ist Tierblut geflossen. Als Jesus am Kreuz gestorben ist, als Opfer, als ein für alle Mal gültiges Opfer, da war es ein perfektes Opfer. Dann lesen wir im Alten Testament vom Heiligtum. Im Neuen Testament lesen wir von dem Heiligtum als der Gemeinde Jesu. Zwischen dem Heiligtum und dem Allerheiligsten war ein Vorhang. Der wurde aufgemacht. Das ist unser Zutritt zum Vater, den der Herr Jesus uns ermöglicht hat. Den Zutritt, den wir jetzt schon haben und auch in alle Ewigkeit. Und das Allerheiligste wird dann dargestellt als der Ort, wo Gott wohnt, das ist der Himmel. Und ein Teil haben wir jetzt schon in unserem Herzen. Jesus macht Wohnung durch den Heiligen Geist in unseren Herzen. Ja, und diese vielen Vergleiche gibt es. Und der letzte, der hier angeführt wird, um den geht es heute, das ist das Hohepriesteramt. Der Hohepriester ist, wie wir gelesen haben, ein Vertreter der Menschen bei Gott. Und dieser Vertreter ist deshalb ein Mensch, weil er die Schwachheiten und die Kämpfe der Menschen versteht. Ein Abgesandter quasi, ein Auserwählter von den Menschen, der vor Gott ein Vertreter der Menschen sein soll. Im Volk Israel hat Gott den Aaron dafür auserwählt und seine Nachkommen. Aber diese Priester, diese Vertreter, die da am Brandopferaltar Tiere geopfert haben, um vor Gott Sühnung zu erwirken, diese sind immer wieder gestorben. Es gab immer wieder neue. Ich finde den Satz so schön, der im Hebräerbrief steht: Sie wurden durch den Tod am Bleiben gehindert. Sie konnten ihr Amt nicht ewig ausüben. Dann mussten diese Priester, weil sie ja selbst Fehler gemacht haben, für ihre eigenen Fehler erst einmal bitten und um Vergebung bitten und opfern, bevor sie für die anderen opfern konnten. Und wenn sie dann noch ins Allerheiligste hineingehen wollten, dann war dieser Zutritt beschränkt auf einen hohen Priester. Da wurde einmal im Jahr ein Hohepriester hinein und der hat ein sehr aufwendiges Reinigungsritual durchgehen müssen, vor allem um für seine eigenen Sünden zu bitten, bevor er dort hineinging, um mit Gott zu sprechen. Das hat Jesus ein für alle Mal gemacht, dass er in das Allerheiligste hineingegangen ist und hat uns den Weg dahin geöffnet. Aber Jesus musste nicht für seine eigenen Sünden bitten. Er ist perfekt. Und deshalb muss er nicht immer wieder aufs Neue, jedes Jahr einmal den Vorhang öffnen und da hineingehen, sondern er hat uns dadurch den Weg permanent geöffnet. Wir haben hier gelesen, dass Jesus genauso wie wir Versuchungen hatte, aber er blieb sündlos. Jesus war perfekt. Und deshalb war er ein wesentlich besserer Hohepriester, als es Aaron und seine Nachkommen machen konnten. Er war ein besserer Vertreter der Menschen. Und Jesus hat aber auch genauso alles Menschliche erduldet, hat genauso alles Menschliche erlebt einer von uns. Wir wissen das aus der Politik. Da, wo der Bundestag sitzt, da sind ganz viele Lobbyvertreter anwesend. Die sind immer und überall dabei und versuchen die Abgeordneten, ja, verzeiht mir den Ausdruck, zu bezirzen, um ihnen irgendeine Wichtigkeit beizubringen aus ihrer Sicht. Das sind Vertreter aus bestimmten Bereichen. Da sind welche von der Industrie, da sind welche vom Handwerk. Aber die Leute, die diese Vertreter wählen, die diese Vertreter bestimmen, die sagen, das ist einer von uns. Der hat eine Ahnung davon, wie es uns geht. Der soll unsere Interessen dort vertreten. Jesus war genauso ein Hohepriester wie Aaron als Mensch. Einer von uns, der verstanden hat und der versteht, wie es uns Menschen geht. Und deshalb kann er auch diesen Priesterdienst oder diesen Vertreterdienst, diese Vertretung der Menschheit vor Gott auch einnehmen. Dann haben wir gelesen, der Hohepriester, der konnte sich nicht selbst einsetzen, sondern der wurde eingesetzt. Wer weiß, wer hat den Aaron eingesetzt? Der Hohepriester, der erste Hohepriester im Alten Testament. Genau. Und Jesus, wer hat Jesus eingesetzt? Ohne Mittler, ohne Mose, direkt von Gott. Ja, wir haben gelesen, er wurde von dem eingesetzt, der gesagt hat, du bist mein Sohn. Heute habe ich dich gezeugt. Du sollst für alle Zeiten Priester sein. Ein Priester nach der Weise Melchisedek. Jesus wurde höchstpersönlich vom himmlischen Vater eingesetzt. Aber er wurde nicht eingesetzt als Folge des, oder als Vollendung des Priesterdienstes von Aaron und seinen Nachkommen, sondern er wurde eingesetzt als ein anderer Priester, der nicht den Opferdienst perfektionieren sollte, sondern der ein ewiger Priester sein sollte. Und da hat Gott eine Vorschattung im Alten Testament etabliert, das war nicht Aaron, sondern Melchisedek. Ein Priester nach der ewigen Ordnung. Über Melchisedek werden wir in Kapitel 7 noch mehr hören und mehr lesen. Das kommt ein bisschen später dran, deswegen werde ich heute nicht da so intensiv drauf eingehen. Aber dieser Melchisedek war ein Beispiel und ein Vorbild beziehungsweise eine Vorschattung auf die Ewigkeit oder die ewige Priesterschaft von Jesus Christus. Der Priester hatte noch eine weitere Funktion, nämlich er war ein Vorbild für die Menschen, die er vertreten hat, mit seiner Beziehung zu Gott. Die Menschen konnten ihn anschauen und konnten sehen, wie er mit Gott lebt, welche Beziehung er zu Gott hat. Und wir wissen von Aaron zum Beispiel, Aaron hat seinen Dienst gut gemacht, aber er hatte viele Fehler. Dann hat er einmal dem Willen des Volkes nachgegeben und sich nicht mehr an Gott gehalten als an die Menschen und hat ihnen einen Götzen gebaut. Aus Gold hat er ihnen ein Kalb gelötet oder geschmolzen oder gegossen oder wie auch immer er das zustande gebracht hat. Er hat ihnen einen Ersatzgott geschaffen. Er hat sie nicht mehr vor Gott, dem Allmächtigen, vertreten. Er hat ihnen eine Alternative gegeben. Wir wissen aus der Geschichte, Gott hat ihn wieder rehabilitiert. Aber diesen Fehler hat er gemacht. Oder er hat einen Aufstand gegen Mose veranstaltet oder mit angeführt. Und dann musste seine Schwester, die Miriam, für ihn bitten, dass Gott ihn wieder gesund macht, weil Gott ihn mit einer Krankheit geschlagen hat. Dieser Hohepriester, das Vorbild für alle kommenden Hohepriester, war fehlerhaft. Deshalb konnte er die Menschheit auch nur sehr fehlerhaft vor Gott vertreten. Es war eine Andeutung auf das, was kommen sollte. Es war hatte den Zweck, die Funktion einer Bildhaftigkeit, mehr nicht. Das Bild schon ausgeblendet, kein Problem. Es war ein Schatten auf die Realität. Jesus Christus, von dem wissen wir, er hat nicht nachgegeben. Er hat keine Sünde zugelassen. Er wurde extremst versucht vom Teufel, aber er hat keinen Zutritt zu sich gelassen. Er blieb Gott vollkommen treu, perfekt. Und deshalb, weil er perfekt war, kann er auch eine perfekte Vertretung vor Gott sein. Alles, was im Alten Testament im Priesterdienst war, das war räumlich, beschränkt auf bestimmte Orte. Und es war zeitlich, beschränkt auf die Lebenszeit des entsprechenden Hohenpriesters. All das ist bei Jesus weggefallen. Überall auf der Welt können wir ihn anbeten. Alle Menschen auf der Welt werden, die ihn lieben, werden von ihm vor Gott vertreten. Und es gibt keine zeitliche Beschränkung. Jesus lebt ewig. Meine Urgroßeltern, meine Eltern, ich und meine Kinder, meine Urgroßkinder und solange Gott die Menschheit erhält, wird Jesus immer und immer derselbe bleiben. Er ist unveränderlich. Er ist ein Hohepriester, der auf ewig bleibt. Und das ist das ganz, ganz Entscheidende. Dadurch, dass er ewig ist, kann er uns auch etwas Ewiges zusichern. Ich habe mal eine Geschichte gehört von einem Mann, der gefragt wurde, wie sein Verhältnis zu Gott ist und ob er das nicht in Ordnung bringen will. Sagte, ach, ich habe dem Pastor genug Geld bezahlt, der bringt das schon in Ordnung für mich. Das ist ziemlich kurzsichtig. Dieser Pastor ist selber nicht vollkommen. Der kann ihn vor Gott nicht adäquat vertreten und schon gar keine Sühnung erwirken. Dieser Pastor lebt nicht ewig. Wenn der stirbt, dann ist seine Stimme weg. Dann war's das. Er hat sich auf etwas Falsches verlassen. Und deshalb sagt hier der Hebräerbriefschreiber, Jesus, das ist der richtige Hohepriester. Das ist der, auf den ihr euch verlassen könnt. An ihm haltet euch fest. Der ist immer da. Der ist perfekt. Sein Dienst ist tadellos, ist makellos. Das Beste, was euch passieren kann, ist Jesus. Es gibt nichts Besseres. Er ist der perfekte Vertreter der Menschheit vor Gott. Ja, was bedeutet das für uns heute? Jesus schafft uns den Zutritt zum Vater. Wir können nicht mit Gott direkt in Verbindung kommen, treten. Als sündige Menschen, die wir ausgerichtet sind auf uns selbst, die wir unsere eigene Ehre, unsere eigenen Vorteile suchen, wir können mit Gott nicht in Gemeinschaft treten. Das geht nicht. Warum? Weil Gott Gott ist. Und wenn Gott zulassen würde, dass irgendjemand anderes Ehre bekommen würde, außer er, dann wäre er nicht mehr Gott. Dann wäre er einer von vielen Göttern. Gott an der Spitze muss auch an der Spitze der Ehre bleiben. Er darf nicht zulassen, dass jemand anders die Ehre für sich in Anspruch nimmt. Und deswegen heißt es in der Bibel, Gott ist eifersüchtig. Er lässt es nicht zu, dass jemand anders seine Ehre bekommt. Und jeder, der seine eigene Ehre sucht, der widerstrebt damit der Ehre Gottes. Und alles, was der Ehre Gottes widerstrebt, jedes Handeln und Denken, das der Ehre Gottes widerstrebt, das nennt die Bibel Sünde. Von Sünde muss Gott sich distanzieren, weil das nicht seiner Ehre zuträglich ist, sondern im Gegenteil. Also haben wir keine Chance, mit Gott versöhnt zu werden. Haben wir keine Möglichkeit, mit unserem Schöpfer in Verbindung zu treten. Es sei denn, Es gibt eine Brücke. Eine Brücke, ein Mittler, einer, der uns den Zutritt eröffnet. Einer, der uns vertreten kann beim Vater. Einer, der würdig ist, bei Gott in Erscheinung zu treten, den Gott nicht abweist, weil er perfekt ist. Einer, der imstande ist, uns zu vertreten, weil er einer von uns Menschen ist. Und genau das hat Jesus Christus gemacht. Das ist die Funktion eines hohen Priesters. Die Brücke schlagen zwischen dem perfekten, heiligen, gerechten Gott, der unangefochten die Ehre für sich beansprucht, damit er Gott ist. Die Brücke zwischen diesem Gott und uns sündigen Menschen. Diese Brücke schlägt Jesus als der hohe Priester. Und es gibt keine Alternative zu diesem einen hohen Priester, weil alles andere ist nicht perfekt genug. Alles andere ist an Zeit und Raum gebunden und muss für seine eigenen Sünden noch opfern. Es gibt nur diese eine Tür. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das macht die hohe Priesterschaft Jesu aus. Und deshalb brauchen wir einen hohen Priester. Wir brauchen einen Mittler, einen Vertreter vor Gott. Sonst haben wir keinen Zutritt zum Vater. Das Volk Israel damals, als Gott sein Heil nur in Schatten zeigte, die konnten nicht ins Allerheiligste rein. Es gab ein paar Männer, die haben versucht, das, was im Allerheiligsten war, anzufassen. Der hat Gott sofort mit dem Tod gestraft. Die sind sofort tot umgefallen. Sie versuchten, die Stiftshütte anzufassen. Da hatte Gott ganz, ganz strenge Vorschriften. Und damit hat er gezeigt, mir kann nichts Sündiges begegnen. Und der hohe Priester konnte nur einmal im Jahr hinein. Und dann auch nicht mit Gott im Himmel reden, von Angesicht zu Angesicht, sondern auch wieder nur über dieses Allerheiligste, wo Gott sich herabgelassen hat auf die Erde. Jesus, der macht das in perfekter Vollendung. Er hat höchstpersönlich mit seinem Vater Gemeinschaft. Er ist beim Vater. Und gleichzeitig ist er auch bei uns. Er ist anwesend. Wir sitzen hier und Jesus ist da. Okay, wir sehen ihn jetzt gerade nicht mit den Augen. Aber er ist da. Und bewegt unsere Herzen durch sein Wort. Und diese hohe Priesterschaft, die ermöglicht es uns, dass wir Gott, den Vater, kennenlernen dürfen, dass wir ihm begegnen dürfen und dass wir auf ewig bei ihm sein können. Das ist die hohe Priesterschaft Jesu. Wir lesen in 1. Johannes 4, Vers 9, Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Das ist das Fundament der Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben. Also die Brücke haben nicht wir angefangen zu bauen, sondern, genau andersrum, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühnopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Er hat die Brücke geschlagen zu uns, zu dir und zu mir. Das ist hoher Priesterdienst. Jesus, er ist der Urheber des ewigen Heils. Nicht Aaron, und Jesus hat das zu Ende gebracht. Ja, ihr kennt das ja, ne? Wenn man zu Hause am Tisch ein Marmeladenglas öffnen will und das ist richtig schwer und dann versucht es sich einer, der Nächste, der Dritte und bei irgendeinem klappt's und meistens sagt man, ja, wir haben ja auch schon ordentlich vorgearbeitet, ne? Ist ja meistens so. Aber so ist das mit dem Heil in Gott nicht. Die ganzen hohen Priester, die vorher waren, haben nicht vorgearbeitet und Jesus hat nur den letzten Schliff gegeben. So das letzte Tröpfchen hinzugefügt, dass es voll wurde. Nein. Jesus ist der Urheber, der Anfänger und der Vollender. Er ist der einzige Weg. Und Jesus ist deshalb der Urheber des ewigen Heils, weil er die perfekte Kombination aus Menschenvertreter, aus Schöpfergott und dem Opfer, dem Sühnopfer darstellt. Diese drei Dinge in einem. Natürlich noch mehr, aber die werden hier dargestellt. Jesus hat sich dafür hergegeben, das alles zu erfüllen, das alles auf der einen Seite über sich ergehen zu lassen und auf der anderen Seite das aktiv zu sein. Jesus hat nämlich durch seinen Opferdienst das alles komplett zur Vollendung, zur Vollkommenheit geführt. Und sich selbst hat er auch vollkommen gemacht. Er ist der Menschenvertreter, der perfekte Menschenvertreter. Er kennt unsere Schwachheiten. Er hat alles selbst in extremster Form durchgemacht. Alles. Und er kann jede Versuchung, jeden inneren Kampf, den wir haben, den kann er nachvollziehen. Ja, zum Beispiel unser Kampf gegen unser Ich oder gegen die Dinge, die uns immer wieder so ankleben wollen, die uns in die Sünde reißen wollen. Das kennt er, das kann er nachvollziehen. Er kennt auch unsere Hilfsbedürftigkeit, unsere Abhängigkeit von Gott. Er weiß, dass uns Weitsicht fehlt, dass wir nicht alles überblicken können, dass wir eine eingeschränkte Sicht haben, dass wir nicht alles immer gleichzeitig berücksichtigen können, sondern immer nur einen kleinen Ausschnitt und somit nicht perfekte Entscheidungen fällen können. Das weiß er. Er kennt aber auch unser schwaches Verständnis von Gott, dem Vater. Er kennt das alles. Unsere ganze Bedürftigkeit, die ist ihm bekannt. Er ist darin aufgewachsen. Er hat durch Leiden gelernt, Gott gehorsam zu sein. Er ist also ein perfekter Vertreter der Menschheit. Er ist aber auch gleichzeitig Gott, der Schöpfer. Er hat das ganze Universum und den Erdball und alles, was darauf ist, mitkonstruiert, miterschaffen. Von Anfang an, beziehungsweise im Anfang, war er dabei. Er ist der Schöpfer. Er hat die Macht über das gesamte Universum. Er ist der Herrscher über die ganze Schöpfung. Auch wenn wir manchmal nicht verstehen können, wie er so geduldig umgehen kann mit all denjenigen, die seine Herrschaft, sich seiner Herrschaft widersetzen. Aber er wird es eines Tages so weit bringen, dass alle seine Herrschaft akzeptieren müssen. Das wird dann für viele nicht schön werden. Aber er ist der Herrscher. Und wohl dem, der es jetzt versteht und anerkennt. Jesus als der Schöpfergott erwacht auch darüber, dass die Ehre des Schöpfers gewahrt bleibt. Wir lesen, dass Gott ihm den Richterstuhl anvertraut hat. Er wird alles richten und verurteilen das, was Gott keine Ehrerbietung bringt. Er sorgt auf diesem Wege für die Einhaltung der Gerechtigkeit. Gott hat gesagt, er ist gerecht. Und Jesus sorgt dafür, dass diese Gerechtigkeit eingehalten wird. Auf der einen Seite, alles das, was nicht nach Gottes Ehre strebt, wird bestraft. Das wird Gottes Zorn einmal verzehren, also die Sünder wird Gottes Zorn verzehren. Und auf der anderen Seite sorgt Jesus dafür, dass derjenige begnadigt wird, der auf einem ausreichenden und Gott wohlgefälligen Opfer vertraut. Wenn ich schon vom Opfer spreche, Jesus ist gleichzeitig auch das Opfer. Ein perfektes Opfer. Ein makelloses Opfer, ein fehlerfreies. Er hat ein Leben ohne Sünde geführt. Er ist ein lebendiges Opfer. Er hat sich nicht hingegeben, als er schon gestorben war, alt und grau und schwach. Nein, in seiner Blüte seines Lebens hat er sein Leben hergegeben. Und Gott verlangt auch ein Opfer, das blutig sein musste. Und Jesus hat sein Leben gelassen, hat sein Blut gelassen für uns. Ein Opfer, das heilig ist, ein Opfer, das ausschließlich der Ehre Gottes gewidmet war. Ein Opfer, das vollständig war. Ja, wir lesen Matthäus 5 und auch später nachher noch in Hebräer 10, dass Jesus das ganze Gesetz für uns erfüllt. Ja, die sinaitischen Opfer, die Mose und die Aaron und seine Nachfolger gebracht haben, die konnten den Gehorsam in uns Menschen nicht bewirken. Aber das Opfer von Jesus, das gibt uns Kraft. Und dieses Opfer stillt Gottes Zorn, weil es die Sünde wirklich sühnt. Und auf diese Weise, dass Jesus die perfekte Kombination ist zwischen Schöpfer, Menschheit und als Opfer, schafft er Heilung für uns. Heilung vor Gott. Also Gottes Zorn ist auf alle Menschen entbrannt, weil sie seiner Ehre widerstreben. Das wird nicht irgendwann mal sein, sondern das ist schon so. In Johannes 3, Vers 16 und folgende Verse wird das ganz deutlich dargestellt im Gespräch von Jesus und Nikodemus. Der Zorn Gottes ist schon da. Und Jesus stillt diesen Zorn. Er heilt uns vor Gott von diesem Zorn. Er schenkt uns Heil, Heilung. Ein ewiges Heil, ein immerwährendes Heil, auf das du dich in Ewigkeit verlassen kannst. Es gibt viele Angebote auf dieser Welt, die sind sehr kurzfristig. Ja, gib mir 5 €, ich lege das Geld an, ich bringe dir später 500 € zurück. Es gibt dann andere Angebote, die sagen, weißt du was, leg 25 Jahre lang dein Geld bei mir an, dann kriegst du so und so viel mal mehr. Weißt du, ob man sich darauf verlassen kann? Sind die Umstände nicht irgendwann mal anders? Vielleicht klappt das gar nicht. Keine Ahnung. Ja, es ist nie 100% verlässlich. Es kann sehr logisch klingen, es kann sehr einleuchtend klingen, aber 100%ig ist das nie. Aber auf diese Aussage, auf dieses Opfer von Jesus kannst du dich zu 100% verlassen. Das wird immer und ewig gültig sein. Du wirst dich immer darauf berufen können. Es wird nie seine Gültigkeit für dich verlieren. Du stehst vor Gott, geheiligt durch Jesus Christus. Das bleibt so. Wir lesen hier, dass Jesus denen Heil verschafft, die ihm gehorsam sind, die ihm gehorsam in die Ehrerbietung Gottes folgen. Und ein letzter Punkt. Jesus als unser Hohepriester, er ist auch unser Vorbild und Helfer. Unser perfektes Vorbild. In Hebräer 2 haben wir schon mal gelesen, da heißt es ab Vers 17, ihnen, seinen Brüdern und Schwestern, musste er in jeder Hinsicht gleich werden. Deshalb kann er jetzt als ein barmherziger und treuer Hohepriester vor Gott für sie eintreten. Ein Hohepriester, durch den die Sünden des Volkes gesühnt werden, und weil er selbst gelitten hat und Versuchungen ausgesetzt war, kann er denen helfen, die ebenfalls Versuchungen ausgesetzt sind. Also Jesus war vollkommen Mensch und gleichzeitig vollkommen Gott. Aber in der Zeit, als er auf der Erde wandelte, hat er seine Göttlichkeit zurückgehalten, um einer von uns zu werden, damit er uns erlösen kann. Und das zeigt Jesus, indem er sich selbst zu nichts machte, Philipper 2, Vers 7, Knechtsgestalt annahm und wurde, wie heißt es da, wie die Menschen. Er wurde wie wir, um uns den Weg des Lebens zu zeigen. Er ist unser Vorbild. So wie er sich vor dem Vater gedemütigt hat, so wie er eine Beziehung zum Vater geführt hat, so dürfen wir sie ihm nachahmen. Das darf unser Vorbild sein, das darf unser Motto sein, unser Leitbild. Es soll es auch sein. Und wenn wir Jesus anschauen, dann sehen wir, er lernte dem Gehorsam. Also bei ihm war das nicht so, dass ihm das keine Mühe machte, wenn Gott etwas sagte. Er musste es lernen. Er hatte genauso Anfechtungen wie wir und musste den Konflikt zwischen seinem eigenen Willen und dem Willen Gottes lösen. Und dabei hat er gelernt. Gelernt, auf Gott zu vertrauen, gelernt, sich Gott hinzugeben, ihm gehorsam zu sein, sich ihm zu unterordnen. Und das bedeutete für ihn Verzicht. Leiden. Leiden aus Gehorsam. Also dürfen wir ermutigt sein, diesem Beispiel zu folgen. Auch wenn uns das manchmal schwerfällt, die Konflikte zwischen unseren Ideen und Gottes Willen aufzulösen. Jesus hat es gemacht. Es geht. Jesus hat sich in die Abhängigkeit Gottes begeben. Jesus ist auf der Erde nicht gewandelt als Gott und hat alles mit göttlicher Kraft gemacht, so dass wir sagen könnten, ach, es war ja eh Jesus, der konnte das ja sowieso schon, sondern er hat alle die Taten, die er vollzogen hat, die hat er vollbracht in der Kraft seines Vaters, indem er sich auf den Vater verlassen hat. Er sagt immer wieder, ich tue das, was mein Vater will. Ich sage das, was ich vom Vater gehört habe. Die Kraft des Vaters und immer wieder der Vater, der Vater, der Vater. Indem ist Jesus uns ein Riesenvorbild, dass er sich auf den Vater verlässt. Das dürfen auch wir. Er ist doch unser Hohepriester. Er ist doch unser Weg, unser Vorbild, unser Vorzeigebeispiel. Also lasst uns ihm folgen, seinem Beispiel nachahmen. Dass wir uns dem Vater anvertrauen, ihm gehorsam sind. Und auf der anderen Seite ist Jesus auch unser Helfer. Er sagt uns nicht einfach, wo es lang geht. Er ist nicht so ein abgehobener Volksvertreter, der über allen Wolken schwebt und unnahbar ist. Und die Leute haben ihn mal gesehen, ja. Ich weiß, irgendwann mal war der einer von uns, aber jetzt ist er irgendwo da oben. Mit dem haben wir nichts mehr zu tun. So geht's ja bei vielen Volksvertretern. Gibt man ihnen Geld und Macht, erkennst du sie nicht wieder. Das war bei Jesus gar nicht so. Jesus ist absolut nah. Er ist dein persönlicher Hohepriester. Er nimmt teil an deinem Alltag, an deinen kleinen und großen Sorgen, an deinen Wehwehchen und an deinen großen Problemen. Alles kümmert ihn. Es ist ihm wichtig. Hast du eine Schraube verloren? Hast du ein großes finanzielles Problem? Gelingt dir dein Rezept nicht? Hast du Schwierigkeiten in der Erziehung der Kinder? Scheint es beruflich nicht voranzugehen? Hast du Probleme mit der Gesundheit? Was auch immer. Jesus ist überall der perfekte Spezialist. Kfz-Spezialist oder IT-Experte, Finanzexperte. Jesus ist überall perfekt, weil er ist der Schöpfer dieser Menschheit. Bevor die weisen Wissenschaftler auf die Ideen kamen, diese Methoden und Funktionen und Möglichkeiten zu erforschen, das wusste Jesus schon alles. Ist für ihn doch nichts Neues. Er weiß doch, wie alles funktioniert. Er sieht doch alles, er kennt doch alles. Er als unser Vertreter beim Vater, er steht uns zur Seite, möchte uns auf unserem Lebensweg begleiten und leiten. Er möchte uns führen, er möchte uns voranbringen. Jesus hat schon immer gezeigt, dass er helfen will. Lies die Evangelien durch, da wirst du sehen, wie viel Jesus geholfen hat. Jesus hat immer ein offenes Ohr für unsere Gebete. Aber er möchte auch, dass unsere Augen geöffnet werden für den Vater. Er möchte nicht einfach unsere Interessen vertreten. Ja, ich hätte gern heute schönes Wetter. Also Jesus, sag das mal dem Vater. Nein, das ist keine Einbahnstraße an der Stelle. Jesus möchte, dass unsere Gebete erhört werden. Und deshalb arbeitet er daran, unsere Denkausrichtung auf den Vater auszurichten, damit wir so gesinnt sind wie der Vater. So wie er selbst, Jesus Christus. Damit wir auch die Wünsche und Vorstellungen und Zielrichtungen haben wie er. Und er hört Gebete. Jesus ist barmherzig. Er wendet sich den Schwachen zu. Er hilft. Er ist gnädig. Durch sein Opfer gibt er uns Vergebung statt Strafe. Und diese Vergebung kannst du täglich erfahren, weil Jesus allgegenwärtig ist. Ohne Beschränkung von Zeit und Raum. Und er verändert uns Stück für Stück in sein Ebenbild. Wir lesen hier auch, dass Jesus uns Hilfe gibt zur rechten Zeit. Ich finde diesen Satz so treffend, den nur einer gesagt hat. Gottes Hilfe kommt spätestens rechtzeitig. Ich sage das immer wieder gerne, weil das einfach so prägnant ist. Gott kommt nicht zu spät. Jesus sagt hier, wir sollen an dem Bekenntnis zu ihm festhalten. Wir sollen voller Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. Er wird uns Erbarmen schenken. Er wird uns seine Gnade erfahren lassen. Wir werden zur rechten Zeit Hilfe bekommen. Jesus ist unser Hohepriester und gibt uns den Zutritt zum Vater und den Zutritt zur täglichen Wegweisung. Lasst uns für seine hohe Priesterschaft danken. Wir haben einen herrlichen König, einen wunderbaren Gott, der sich nicht zu schade war, von seinem Thron herabzusteigen, Mensch zu werden und gleichzeitig das Opfer. Das ist so genial, auf die Idee würden wir nie kommen, dass das so funktioniert. Aber das ist der einzige Weg, der funktioniert. Und Gott hat das so gemacht, dass früher im Alten Testament, als das noch schemenhaft offenbart war, dieses Heil, dass die Leute, sie wollten es erkennen. Und jetzt, in Jesus Christus, hat Gott sein Heil, seinen Ratschluss geoffenbart. Jetzt ist die Wirklichkeit da. Das ist wie ein Schatten, wie wenn ein Schatten kommt und er kommt und kommt immer weiter. Und dann kommt die reelle Person, die den Schatten vorausgeworfen hat. So hat Gott im Alten Bund sein Heil schemenhaft, schattenhaft schon mal projiziert. Die Menschen haben da schon mal schemenhaft erkennen können, was er vorhat. Und in Jesus Christus, da ist dann der Ratschluss Gottes offenbar geworden. Und wir dürfen das jetzt in seinem Wort lesen. Und ich bin so dankbar, dass wir Jesus als unseren Hohepriester haben. Weil er ist wirklich der Weg. Der einzige Weg. So lesen wir das in der Bibel. So wollen wir das glauben. Darauf wollen wir vertrauen. Und, wie wir hier lesen, an diesem Bekenntnis wollen wir festhalten.